Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Einschlafen mit Geschichte. Heute Pistolenduell Finke Bismarck. 25. März 1852. Nach einer Auseinandersetzung im preußischen Landtag kommt es zwischen dem liberalen Georg von Finke und dem konservativen Otto von Bismarck zu einem Pistolenduell. Das Duell Finke-Bismarck war ein mit Pistolen ausgetragenes Duell zwischen Georg von Finke und Otto von Bismarck, das am 25. März 1852 am Tegeler See stattfand. Beide Duellanten entstammten derselben gesellschaftlichen Schicht und waren einander gut bekannt. In den Jahren der Revolution und der Reaktion von 1847 bis 1851 gewannen sie jedoch gegensätzliche Standpunkte, die sie verfeindeten. Bismarck wurde in einer öffentlichen, emotionalen, politischen Debatte von Finke in die Defensive gedrängt. Er musste sich gegen den Vorwurf verteidigen, bei delikaten, diplomatischen Angelegenheiten indiskret gewesen zu sein. Eine Anekdote um eine brennende Zigarre bildete den Anlass für wechselseitig beleidigende Bemerkungen, die zum Duell führten, bei dem jedoch beide Kontrahenten unverletzt blieben. Das Duell im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war das Duell nicht nur ein Verhaltenskodex, sondern ein fester Bestandteil machtpolitischer Auseinandersetzungen. Eine persönliche Meinung zur Allgemeinen zu machen, war nicht nur eine Frage der Mehrheit und der Konsensbildung, sondern man erwartete vom Meinungsführer, dass er diese auch unter Einsatz seines Lebens verteidigte. Anders als der Gerichtskampf des Mittelalters, aus dem es sich wohl entwickelt haben dürfte, stand nicht die Sache, der Anlass konnte nichtig sein, sondern die Haltung des Vertreters im Vordergrund. In Preußen und auch in anderen deutschen Staaten waren die Aufforderung zum Duell sowie die Teilnahme und Mitwirkung juristisch gesehen ein Straftatbestand. Allerdings fühlten sich selbst Politiker der Arbeiterschaft, wie Ferdinand Lassalle, diesem Ehrenkodex verpflichtet. In den 30 Jahren von 1882 bis 1912 wies die Kriminalstatistik des Deutschen Reiches noch 2111 Strafverfahren gegen Duellanten auf. Die Dunkelziffer an Duellen dürfte allerdings wesentlich höher gelegen haben. Im Allgemeinen hing es von der gesellschaftlichen Stellung ab, inwieweit für eine Persönlichkeit die Teilnahme an einem Duell als zwingend empfunden wurde. Die Duellanten mussten sich vor dem Hintergrund persönlicher und gesellschaftlicher Anschauungen stellen, um ihre Reputation und damit verbunden ihre politische Laufbahn zu retten. Für Offiziere war der Ehrverlust katastrophal, während andere Stände sich weniger empfindlich zeigten. Auch blieb ein Duell aus religiös-moralischer Sicht, auch in Hinblick auf die 10 Gebote, du sollst nicht morden, ein Dilemma. Vorgeschichte. Aus der Sicht Bismarcks waren Georg von Finke und er schon lange Rivalen. Er verachtete einen Mann von Geblüt, der seiner Ansicht nach seine Klasse betrog, indem er seinen Monarchen Fesseln anlegte. Finke dagegen war der schärfste parlamentarische Gegner Bismarcks in den ersten Jahren. Anfänglich war eine bemerkenswerte Übereinstimmung zu verzeichnen. Sie kamen aus dem gleichen Stand, alten Landadelsgeschlechtern, und waren beide königstreu, vaterlandsliebend, bekennende Preußen, Göttinger Chorstudenten, Juristen und evangelisch. Beide waren auch Hitzköpfe mit einem ausgeprägten Ehr- und Pflichtgefühl. Beide verfolgten lebenslang die Zielsetzung, Erhalt des preußischen Staates und dessen Krone. Trotz dieser Gemeinsamkeiten gab es auch Differenzen, die auf lange Sicht eine fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Charaktere verhinderten. Der Abgeordnete des preußischen Landtags Georg von Finke, Sohn von Ludwig von Finke, war der Spross des Adelsgeschlechts von Finke vom Gut Ostenwalde mit einer staatstragenden und liberalen Gesinnung. Ihm gelang der politische Aufstieg durch seine Redegewandtheit leichter und eleganter als Bismarck. Er entsprach mehr dem Zeitgeist und seine geschliffene Rhetorik drang, im Gegensatz zu Bismarcks Fistelstimme, in ganz Deutschland durch. Ihm ging es um die Einheit Deutschlands und nicht um Preußen. Doch in seinen Reden dominierte der Konjunktiv und selbst für Zeitgenossen war es schwer verständlich, wo Finke überhaupt stand und was er wollte. Ihm fehlte entschieden die zielstrebige Machtorientierung und der leidenschaftliche Ehrgeiz, wie Bismarck sie besaß. Bismarck dagegen wirkte steif und spröde und alle seine Maßnahmen hatten immer etwas Brutales an sich. Sein Redefluss war stockend und ging mit komplizierten Satzgefügen einher. Ein Stenograf des Reichstags bemerkte später hierzu, Bismarck spreche mit einer fast frauenhaft schwachen Stimme, die namentlich, wenn er von seinen nervösen Affektionen heimgesucht wird, in jedem Satze ein- bis zweimal von einem donnernden Räuspern unterbrochen wird. Quälende Pausen, die peinlich wirkten, in denen er anscheinend nach Worten suchte, wechselten mit stoßartigen Sätzen von hoher Geschwindigkeit, die wiederum vom Räuspern unterbrochen wurden. Dafür bestach seine Rede durch treffende, aussagestarke Wortwahl. Keine ästhetische Rhetorik, kein Sophismus, sondern eine Schlagfertigkeit, die von Freund und Feind verstanden wurde. Bismarcks größte Stärke war eine feste politische Heimat in dieser turbulenten Zeit des Umbruchs. Die lutherische Einheit von Thron und Altar, aus der Friedrich Julius Stahl das Grundsatzprogramm der konservativen Partei entwickelte. Finke dagegen ließ alle Optionen offen und wollte sich nicht im Vorhinein festlegen, um die Entwicklung abzuwarten. Daher konnte er seine Ideen auch nicht zielgerichtet vorantreiben. Er gewann aus der großen Zahl seiner Sympathisanten keine dauerhaften Freunde, konnte keine Bündnisse schmieden, keinen eigentlichen Gegner ausmachen. Das Duell am 25. März 1852. Hergang. Als die beiden Gruppen sich am 25. März 1852 um 8 Uhr früh an einem von Bodelschwing bestimmten Platz am Seeufer in Tegel trafen, herrschte ein frühlingshaftes Wetter bei klarem Sonnenschein, obwohl in den letzten Tagen eine große Menge Schnee gefallen war. Mit Bismarck waren sein Sekundant Oskar von Armin Kröchlendorf, sein Bruder Bernhard von Bismarck als unbeteiligter Zuschauer und Eberhard von Stolberg-Wernigerode als Zeuge erschienen. Finke begleiteten von Sauken Julin Felder als Sekundant, von Bodelschwing als Unparteilicher sowie sein Vetter Major Finke als Zeuge. Nach seinem gescheiterten Versöhnungsversuch erklärte Bodelschwing, dass die Forderung ihm für die gefallene Beleidigung zu hart erscheine, sodass ein Schuss pro Seite genügen würde. Dem stimmten beide Seiten zu. Sauken Julin Felde ließ für Finke anfragen, dass man von der Duellforderung abrücke, wenn Bismarck sein Bedauern erkläre. Dies lehnte Bismarck ab. Hierbei muss bemerkt werden, dass gerade für Bismarck der Verzicht folgenreicher gewesen wäre als für Finke. Als Erzkonservativer vertrat er doch genau den Wertekanon, der durch das Duell ausgedrückt und verteidigt wurde. Ein Verzicht hätte ihn nicht nur der Unglaubwürdigkeit, sondern sogar der Lächerlichkeit preisgegeben. Nun wurden die präzisen Duellpistolen geladen. Dabei wurde eine nach Bismarck überladen, sodass sie anfänglich nicht zur Verfügung stand. Daher wich man auf unpräzisere Pistolen aus, die zum Sekundieren vorgesehen waren. Laut Bodelschwing brach der Ladestock, weil die Kugeln für den Lauf zu dick waren. Daraufhin wurden kurze, geschäftete Pistolen verwendet. Die beiden Duellanten nahmen ihre Positionen ein. Auf Kommando von Bodel Schwings schossen beide aufeinander und fehlten. Das eigentliche Duell dürfte um etwa 10 Uhr angefangen haben. Bodel Schwing schilderte es so. Ich ladete die Pistolen, die Gegner wurden sich gegenübergestellt, und ich sagte denselben, dass sie auf mein Kommando 1 die Pistolen zu heben, auf mein Kommando 2 zu zielen und ehe das Kommando 3 erfolge, abzuschießen hätten. Ich fügte hinzu, dass ich ihnen zwischen 2 und 3 ausreichend Zeit lassen werde. Wenige Sekunden nach dem Kommando 2 fielen beide Schüsse, fast gleichzeitig. Wenigstens konnte ich nicht unterscheiden, wer von beiden zuerst geschossen hatte. Beide Gegner waren unverletzt. Herr von Bismarck schritt rasch auf Herrn von Finke zu und reichte ihm die Hand. Es fand auf dem Kampfplatz vollständige Aussöhnung statt. Bismarck schilderte dagegen: Gott verzeihe mir die schwere Sünde, dass ich seine Gnade nicht sogleich erkannte, aber ich kann es nicht leugnen, als ich durch den Dampf sah und mein Gegner aufrecht stehen blieb, hinderte mich eine Empfindung des Missbehagens in den allgemeinen Jubel, der Bodenschwing Tränen vergießen ließ, einzustimmen. Die Ermäßigung der Forderung war mir verdrießlich, und ich hätte das Gefecht gern fortgesetzt. Da ich aber nicht der Beleidigte war, so konnte ich nicht sagen. Es war aus, und alles schüttelte sich die Hände. Das Ergebnis. Die liberale Berliner Nationalzeitung vom 26. März 1852 vermeldete in ihrer Morgenausgabe unter der Rubrik Berliner Nachrichten lapidar und ironisch: Wie erzählt wird, hätten diesen Vormittag zwischen zwei bekannten Kammermitgliedern ein Duell stattgefunden, das infolge der neulich stattgehabten parlamentarischen oder unparlamentarischen Debatte engagiert war. Wie hinzugefügt wird, wäre der Zweikampf so abgelaufen wie manche Kammerdebatte, das heißt, es wäre nichts dabei herausgekommen. Indirekt vermeldete die Bismarck nahestehende Kreuzzeitung das Ergebnis des Duells, indem sie am 27. März 1852 verlauten ließ: Der diesseitige Bundestagsgesandte, Legationsrat von Bismarck Schönhausen, wird sich heute Abend auf seinen Posten nach Frankfurt zurückbegeben. Und auch der Kladderadatsch konnte sich am 28. März 1852 eines ironischen Seitenhiebs auf das Duell nicht versagen. Einem nicht unwahrscheinlichen Gerücht zufolge soll von einer gewissen Seite der zweiten Kammer nächstens der dringliche Antrag gestellt werden, die bisherige durch die Praxis an unbrauchbar erwiesene Geschäftsordnung abzuschaffen und an deren Stelle den durch Alter und Tradition bewährten und ehrwürdigen alten hallischen Komment einzuführen. Beziehungsweise als gespielte Annonce: Den geehrten Mitgliedern des Herrenclubs am Dönhofsplatz empfehle ich zu den mit dem Frühjahr beginnenden Schießübungen mein wohl assortiertes Lager ungezogener Mensurpistolen. Der Waffenschmied von Lortzing. Es wurde viel darüber spekuliert, ob beide Duellanten absichtlich gefehlt hätten oder ob die Pistolen von Außenstehenden manipuliert wurden. Auch wird in den Berichten kein Wundarzt erwähnt, was soweit außerhalb Berlins fatale Folgen hätte haben können. Bodel Schwing hielt das für ausgeschlossen. Beide Kontrahenten hatten durch Briefe und Regelungen mit dem Leben abgeschlossen. Auch soll Bismarck vor und nach dem Duell sehr erregt gewesen sein. Am 25. März teilte Finke seiner Frau Helene Sophie Bertha von der Schulenburg auf Gut Ostenwalde bei Oldendorf das Duell und den glücklichen Ausgang desselben mit. Da Bismarck ihm einen Mangel an Erziehung vorgeworfen habe, sei ihm natürlich nichts übrig geblieben. Er hoffe aber, das Duell werde auch in der Kammer ein besseres Verhältnis und mehr Achtung zwischen links und rechts hervorrufen. In der Kammerdebatte am 27. März 1852 erklärte er bezüglich der Treuepflicht der preußischen Beamten, dass Mut und Treue für ihn abstrakte Begriffe seien, worunter man vieles verstehen könne. Bismarck vermeldete ebenfalls seiner Gattin Johanna von Puttkamer am 25. März, dass sie dem Zeitungsklatsch, dass er mit Finke in einer gefährlichen Beziehung stünde, keinen Glauben schenken solle. Das sei alles nun beseitigt. Darauf gebe er ihr sein Wort. Erstaunlicherweise bekundeten beide die Erleichterung über den Ausgang in ihren Briefen, kein Wort über Genugtuung oder Ehre. Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.